my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Südwest am 19. Oktober 2017. Heute von Radio Dreieckland in Freiburg. Im Studio ist heute die Maike. Wir haben leider keine Zeit für Musik. Die Sendung ist vollgepackt bis oben hin. Wir legen gleich los mit unserem ersten Beitrag. Ein kurzer Rückblick auf die Demo vergangenen Dienstag unter dem Motto Freiheit für Abdullah Öcalan, Frieden in Kurdistan, vom kurdischen Gesellschaftszentrum organisiert, gegen den Einmarsch des irakischen Militärs und schiitischer Milizen nach Kirkuk und anlässlich der Gerüchte aus türkischen Zeitungen, wonach Abdullah Öcalan im Gefängnis ums Leben gekommen sein soll. Dann die Nachrichten und danach noch zwei Beiträge. Einmal zum kommunalen Ordnungsdienst, der jetzt seit einer Woche hier in Freiburg patrouilliert, und ein weiterer Beitrag zur Videoüberwachung eines Wohnprojekts in Tübingen. Aber jetzt erstmal zur Demo.
Wir haben seit 2,5 Jahren keine Nachricht vom Öcalan. Weder noch können seine Anwälte noch familiär kann er besucht werden. Vor einem Jahr zuletzt war sein Bruder bei ihm zu Besuch. Und seitdem da haben wir von ihm keine Nachricht. Wir wollen jetzt irgendwie ein Lebenszeichen von ihm hören.
Welche Bedeutung hat Abdullah Öcalan für euch?
Öcalan, eigentlich sehr große Bedeutung, wenn man jetzt im Mittleren Osten tut, familiäre Clans, irakische Zustände, fast in manchen Ländern sogar monarchische Zustände. Und irgendwie der Öcalan mit seinem demokratischen Kapitalismus ein Leben miteinander es möglich macht. Für mich hat er diesen Standpunkt.
Streitkräfte mal wieder angegriffen von dreierlei Mächten, und es ist immer wieder dasselbe, den Kurden wird irgendwas versprochen, was im Nachhinein nicht eingehalten wird oder nicht so dargestellt wird, wie es aufgeführt worden ist, und natürlich ist das sehr schade. Nun leider ist es jetzt soweit, dass wir natürlich wieder Widerstand leisten werden.
Solidarität heißt Widerstand!
Roma-Abschiebung nach Serbien, Mazedonien. Baden-württembergische Abschiebepraxis greift Jamaika-Koalition voraus. Am vergangenen Freitag, den 13. Oktober, fand wieder eine der regelmäßigen Sammelabschiebeflüge aus Baden-Württemberg in den Balkan statt. Die Abschiebung spiegelt schon jetzt die wohl kommende Flüchtlingspolitik der Jamaika-Koalition wider. 20 der insgesamt 74 Betroffenen der Abschiebung nach Serbien und Mazedonien wurden direkt aus Landeserstaufnahmeeinrichtungen, wohl hauptsächlich aus Mannheim, abgeschoben. Der Wille der CDU-CSU-Schutzsuchende, bis zur Ablehnung ihres Asylantrags gar nicht mehr aus dem Lager herauszulassen und sie dann abzuschieben, ist also im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg schon Realität. Wieder einmal wurden hauptsächlich Roma abgeschoben. Für die historische Verantwortung interessiert man sich dann nicht. 31 Kinder unter 14 Jahren wurden laut Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe abgeschoben. Polizeiliches Shoot to Kill ohne jede rechtliche Konsequenz für Todesschützen. Die Karlsruher Generalstaatsanwaltschaft billigte die Aktion eines Polizisten zur Ausbildung am 4. Mai diesen Jahres in der Emmendinger Übergangseinrichtung des Reha-Vereins, bei der ein 60-jähriger Mann erschossen wurde. Angeblich hatte sich der Bewohner der Einrichtung für psychisch Kranke mit einem Messer auf die Beamten zubewegt, woraufhin diese 3 Schüsse abgab. Der Reha-Verein widersprach der Darstellung der Polizei mehrfach, demnach hätte sich der Getötete keinesfalls aggressiv verhalten. Das Ermittlungsverfahren gegen den Schützen wurde von der Staatsanwaltschaft Freiburg bereits Ende September eingestellt. Daraufhin legte ein Angehöriger des Getöteten Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft ein. Im Einstellungsbeschluss vom 11.10. diesen Jahres wird die Aktion als Nothilfe durch den ehemaligen Militärpolizisten gerechtfertigt. Demnach hätte er als letztes Mittel und berechtigt von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht, um einen gegenwärtigen Angriff abzuwehren, obwohl ihm auch noch Schlagstock und Pfefferspray zur Verfügung gestanden hätte. Die Rechtsmedizin stellte fest, dass mindestens 2 der Schüsse auf den Oberkörper jeder für sich tödlich waren. Die mangelnde Sensibilität im Umgang mit Menschen mit aktuell psychischen Beeinträchtigungen wird dabei für irrelevant erklärt. Vielmehr stellt die Generalstaatsanwaltschaft fest, dass, Zitat, das Nothilferecht oder die Befugnis zum Einsatz der Schusswaffe in der konkreten Situation nicht etwa aufgrund der psychischen Erkrankung des Verstorbenen eingeschränkt gewesen sei. Zitat Ende. Der Anwalt der Nebenklage hat heute angekündigt, ein Klageerzwingungsverfahren einzuleiten. Nach Entscheidung des Petitionsausschusses gegen Familie Ametowitsch Bürgerasyl beendet. Nachdem der Petitionsausschuss des Baden-Württembergischen Landtags am 28. September 2017 die Petition für ein Bleiberecht aus humanitären Gründen für Frau Ametowitsch und ihre Kinder einstimmig abgelehnt hatte, erklärte das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung nun die Beendigung des Bürgerasyls. Durch die Entscheidung des Ausschusses, die das Freiburger Forum für nicht nachvollziehbar hält, dass Familie Ametowitsch sich bis Ende November legal in Deutschland aufhalten dürfe, sei die Notwendigkeit für eine Fortführung des Bürgerasyls nicht mehr gegeben. Das Freiburger Forum erklärte, Zitat, nach wie vor aber wäre es aus humanitären Gründen dringend geboten, dass Frau Ametowitsch und den Kindern ein humanitäres Bleiberecht gewährt wird. Das ist aber gegenwärtig politisch nicht durchsetzbar. Die gravierenden Auswirkungen der Diskriminierung von Roma werden zudem durch das geltende Recht nicht als Fluchtgrund anerkannt. Flüchtlingsabwehr hat Vorrang vor humanitären Überlegungen. Auch der Gesichtspunkt des Kindeswohls wird ignoriert. Zitat Ende. Mit den zuständigen Behörden soll jetzt abgeklärt werden, wo die Familie nunmehr untergebracht wird und welche Bedingungen an eine freiwillige Ausreise gestellt werden. Das Überleben von Frau Ametowitsch und ihren Kindern in Serbien müsse auch zukünftig von Freiburger Unterstützerinnen gesichert werden, denn sie bekäme keine ausreichende staatliche Sozialleistung, die für eine Grundversorgung notwendig wäre, führt das Freiburger Forum weiter aus. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat Ende 2016 in einem anderen Fall in Bezug auf eine serbische Roma-Familie ein Abschiebeverbot beschlossen, da bei einer Rückkehr unter anderem infolge von, Zitat, Nahrungsmangel schwere gesundheitliche Schäden zu erwarten seien. Abschließend sagt das Freiburger Forum, wir appellieren an Politik und Öffentlichkeit, weiter nach Möglichkeiten zu suchen, mit denen vermieden werden kann, dass Frau Ametowitsch und die Kinder Ende November gezwungen sein werden, freiwillig ins Elend zurückzukehren. 40 Jahre deutscher Herbst, konserviertes Hirn aus Asservatenkammer verschwunden. Der Tod der RAF-Mitglieder Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan Raspe im Stammheimer Gefängnis 1977 gibt heute noch Rätsel auf. So berichtet der SWR, dass die Gehirne der 3 nach ihrer Obduktion im Bestand der Sammlung der Tübinger Neuropathologie als Asservate aufbewahrt worden seien. Anfang der 2000er waren sie nicht mehr da. Auf Anfrage des SWR antwortete die Universität Tübingen, es sei üblich gewesen, Asservate 20 Jahre lang aufzubewahren und anschließend zu vernichten. Da es sich um eine Routineangelegenheit gehandelt habe, gäbe es auch keine Akten dazu. Soweit die Nachrichten vom 19. Oktober 2017. Wir machen weiter mit unserem ersten Beitrag. Seit Mittwoch vor einer Woche patrouillieren 11 Männer in Uniform, auf denen Polizeibehörde steht, durch Freiburg und sollen aggressives Betteln lagern und die Sperrstunde der Kneipen kontrollieren. Dieser sogenannte kommunale Ordnungsdienst. Damit hat sich Kollege Fabian beschäftigt, aber erstmal kurz ein Einspieler, was die jungen Leute, die auf dem Platz der alten Synagoge gerne ihre Tage verbringen, zum KOD, Kommunalordnungsdienst, zu sagen haben.
Abgesehen davon, dass sie hier vorbeigelaufen sind und mal gesagt haben, stellt die Musik bitte leiser, an sich relativ freundlich. Man sieht sie halt rumlaufen, aber...
Ja, die machen nicht so viel hier. Also sie sind friedlich, nicht so wie die Polizei.
Was haltet ihr generell von so einem kommunalen Ordnungsdienst?
Das verdeutlicht halt unseren Kontrollstaat und den Polizeistaat noch mehr.
Ich sag mal, es ist vielleicht nicht unbedingt gut im Sinne von mehr Kontrolle, aber im Gegensatz zur Polizei sind die wesentlich freundlicher und tun halt auch wesentlich geringfügiger und nur kommunikativ auf die Leute zugehen. Und ich sage jetzt mal eine Bitte, ob man die Musik bitte ein bisschen leiser stellen kann und nicht gleich unter der Androhung von Strafe. Von dem her finde ich es eigentlich nicht so schlimm.
So, die Stimmen vom Platz der alten Synagoge, der jungen Leute, die dort gerne rumhängen, sagen wir mal. Und jetzt hören wir Roland Hevendeel, der eben schon angeklungen ist, Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Freiburg. Das rabiate Vorgehen begründet die Stadt Freiburg ja mit der sogenannten Broken Windows Theorie. Das bezieht sich auf ein Experiment aus den 60ern. Dazu hören wir gleich mehr.
Das Bild ist ja auf den ersten Blick relativ eingängig. Eine zerbrochene Fensterscheibe zieht weitere zerbrochene Fensterscheiben nach sich. Was ist aber in der Folgezeit geschehen? In der Folgezeit ist geschehen, dass aus dieser Broken Windows Theorie eine extrem repressive Zero-Tolerance-Politik hervorgegangen ist in den USA. Und das Experiment hat sich auch weitgehend in dem Sinne verflüchtigt, dass man dieses extrem begrenzte Experiment einfach in dem Sinne erweiterte, dass man behauptete, eine zerbrochene Fensterscheibe würde möglicherweise Gewalt oder sogar Mordtaten nach sich ziehen. Das ist in diesem Experiment nicht angelegt.
Man hat ein Auto in ein schickes Viertel gestellt mit eingeschlagener Scheibe. Später folgten dann noch mehrere eingeschlagene Scheiben. Reicht es Ihnen nicht aus als Beweis für diese Theorie?
Nicht ganz. Also Sie erwähnen zu Recht dieses Experiment. Es wird nun eben aus diesem Experiment plötzlich abgeleitet, dass es monokausale Ursachenzusammenhänge für Kriminalität gibt. Also das ist mir vollkommen neu. Außerdem besagt dieses Experiment genau eben nicht, dass eben aus einer zerbrochenen Fensterscheibe eben die von mir benannten gravierenderen Straftaten hervorgehen. Aber das ist eben Herrn Neidig und anderen anscheinend vollkommen egal. Und was wird dann eben daraus? Offensichtlich soll in Freiburg auch eine derartige Zero-Tolerance-Politik beherzigt werden. Und all das eben auf eine Broken-Windows-Theorie, über die Kriminologie seit Jahrzehnten, muss ich fast sagen, lächelt, weil sie macht einfach die Welt zu einfach. So funktioniert das nicht. Und diese Broken-Windows-Theorie schaut überhaupt nicht auf die Ursachen von Kriminalität, sondern sie entwickelt ein extrem repressives kriminalpolitisches Konzept.
Wie sollte man die Ursachen besser beleuchten?
Man sollte die Ursachen in dem Sinne beleuchten, dass man das gesamte soziale Umfeld einerseits einbezieht und zum Zweiten, Sie wissen es, darum sollte man auch beleuchten, wie die Herrschenden möglicherweise die Kriminalität auch in dem Sinne produzieren. Genau das ist hier ein gutes Beispiel. Offensichtlich sollen die privaten Eigentümer seitens der Stadt animiert werden, Strafanzeigen zu stellen. Was für eine naive Vorstellung steckt da wiederum dahinter? Die Vorstellung, dass darüber abschreckende Wirkungen erzeugt würden, auch ein kriminologisches, bisher noch nicht nachgewiesenes Konstrukt auf diese Art und Weise. Also die Eigentümer sollen animiert werden, Strafanzeigen zu stellen. Und plötzlich vermengen sich die Gebiete von Zivilrecht und Strafrecht. Wir wissen darum und wir sollten es immer mal wieder uns vor Augen rufen. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt. Strafrecht ist das letzte Mittel zum Rechtsgüterschutz und plötzlich soll es das erste Mittel werden.
Sie haben es schon gesagt, der erste Bürgermeister Otto Neideck meinte, man solle sich bei der Richtigkeit der Broken Windows Theorie lieber auf die gesunde Volksmeinung als auf Ihr Institut stützen. Machen Sie Wissenschaft im Elfenbeinturm entgegen der täglichen Wahrnehmung von ganz vielen Leuten, die sich dann in der gesunden Volksmeinung widerspiegelt?
Gut, das ist natürlich schon eine erschreckende Formulierung und ich glaube, Herr Neideck, wenn er sie sich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen würde, würde auch darüber ein wenig beunruhigt sein. Also ich persönlich würde sagen, worauf Sie angespielt haben, Kriminologie ist ja gerade keine Elfenbeinwissenschaft, sondern eine solche, die sich mit der empirischen Sozialforschung befasst. Und das haben wir und haben viele, viele andere Kriminologinnen und Kriminologen ja gemacht und deswegen diese Broken Windows Theorie dekonstruiert, würde ich sagen.
Mehr subjektive Sicherheit durch weniger Graffiti. Was halten Sie generell davon?
Die Kriminalitätsfurcht und das Sicherheitsempfinden haben relativ wenig, das mag auf den ersten Blick überraschen, ist aber so relativ wenig mit der objektiven Kriminalitätslage und Sicherheitslage zu tun. Und es gibt eben Untersuchungen, die besagen, dass diese Kriminalitätsfurcht eher unausgesprochene, unterschwellige Existenz- und Zukunftsängste zum Ausdruck bringt. Was würde das bedeuten? Kriminalitätsfurcht empfinden eben diejenigen, denen es sozialwirtschaftlich nicht so gut geht. Sie haben Angst. Und wenn wir uns das einmal vor Augen rufen, dann ist klar, worauf sich die Politik konzentrieren sollte. Sie sollte gerade diese sozialen Ängste ernst nehmen und nicht wie ein wilder permanenter Graffiti übersprühen.
Der neue städtische Vollzugsdienst hat am Mittwoch seine Arbeit aufgenommen. Er soll gegen Ordnungsstörungen vorgehen, die in der städtischen Polizeiverordnung festgelegt sind. Genannt werden das Lagern oder Nächtigen auf öffentlichen Straßen sowie belästigendes und aggressives Betteln. Kann durch diese neuen Schutzmänner auf der Straße die Polizei entlastet werden und, wie es die Stadt jetzt verkündet, die Sicherheit in der Stadt verbessert werden?
Wird ja behauptet, dass die Polizei nun wesentlich entlastet würde. Ich würde sagen, ist die Polizei wirklich dadurch entlastet? Also es sind doch neue Aufgabengebiete offensichtlich dazugekommen, mit denen die Polizei eigentlich, so hoffe ich, zumindest nichts zu tun haben. Ich glaube, dass wir eine Tendenz auch hier wieder sehen, die mich in den letzten Monaten und Jahren auch immer mal wieder umgetrieben hat, nämlich eine Tendenz, dass man behauptet, wir würden nicht mehr mit aller Schärfe gegen irgendetwas vorgehen, sondern wir würden ein milderes Instrumentarium einsetzen, hier der kommunale Ordnungsdienst. Nur dieses mildere Instrumentarium ist erstens überhaupt nicht milder, weil genau dieser kommunale Ordnungsdienst genau die polizeirechtlichen Befugnisse hat wie die Polizei. Und zweitens ist das Aufgabengebiet plötzlich ein solches, Sie haben es beschrieben, es soll gegen Lagern, Nächtigen, aggressives Betteln und so weiter vorgegangen werden. Ich würde sagen, ist das nicht ein Bereich, in dem eher unsere Solidarität gefordert wird? In dem Sinne, dass wir uns einfach mal die Frage stellen sollen, warum wird hier auf den Straßen genächtigt und gelagert? Das würde in meinen Augen eher die Frage hervorrufen, ob hier weitere Ordnungswut am Platz ist oder umgekehrt, ob wir über andere adäquate Sozialangebote nachdenken sollten. Nun haben wir den kommunalen Ordnungsdienst. Ist schon rechtlich relativ problematisch, müssen wir vielleicht nicht ausführen, aber rechtlich würde ich sagen, hier wird möglicherweise der sogenannte Funktionsvorbehalt missachtet, dass wir nämlich hier doch nur derartige Ausübungen hoheitlicher Befugnisse auf Angehörige des öffentlichen Dienstes konzentrieren sollten. Hier werden andere Personen plötzlich mit ins Boot geholt, also rechtlich schon problematisch. Und das Aufgabengebiet ist, wie gesagt, ein solches, bei der sich die Politik wirklich mal Gedanken machen sollte, ob wir hier auch noch die Ordnung schaffen sollten. Es sind hier krude Vorstellungen, wie die Stadt auszusehen hat. Und hinter diesen Vorstellungen steht immer der Wunsch, dass das propere Freiburg weitere Touristen und ökonomisch Mächtige anzieht. Das sind ja die eigentlichen Ziele, die dahinter stehen.
Die 11 Männer, die den kommunalen Ordnungsdienst dann jetzt zukünftig bilden, die hatten eine 2-monatige Ausbildung und die haben jetzt diese ganzen polizeilichen Befugnisse. Ja, Mitte Herbst nächsten Jahres soll dann Bilanz gezogen werden, was die Anti-Graffiti-Linie angeht und was auch den kommunalen Vollzugsdienst angeht. In die Zukunft geblickt, wie wird diese Bilanz ausfallen?
Gut, dass Sie das erwähnen. Das ist ja seit einiger Zeit immer wieder die Masche der Politik, dass behauptet wird, es würde nach einiger Zeit alles ernsthaft auf den Prüfstand gestellt. Ich frage mich immer und habe es auch in der Vergangenheit mal mir angeschaut, wer überprüft denn das? Also es wird dann meistens im Hause überprüft und Sie können sich vorstellen, was dann rauskommt, weil diesen Personen im Hause auch gar nicht das sozialwissenschaftliche Instrumentarium zur Verfügung steht und sie auch gar nicht daran interessiert sind, werden sie irgendetwas behaupten und dann diese Maßnahme je nach Wetterlage entweder weiterführen oder sagen, es hätte sich dann doch nicht bewährt. Das ist also eine Farce, diese Evaluation. Oder aber sie beauftragen das Max-Planck-Institut oder uns mit einer derartigen empirischen Kontrolle, machen sie aber nicht.
Das war der Kriminologe Roland Hefendehl von der Universität Freiburg. Und jetzt hören wir einen weiteren Beitrag zu Kontrollwahn. Kollege Konrad sprach mit Moritz und Michael aus Tübingen, die dort in einem Mietzer-Syndikatsprojekt wohnen, mit 100 bis 110 Leuten, mit Umsonstladen, Fahrradwerkstatt, in Selbstverwaltung leben, die Häuser gekauft haben und nun von der Polizei videoüberwacht wurden.
Wir haben, wie du gerade schon erzählt hast, von den Nachbarn eher zufällig davon mitbekommen, auch so über ein paar Ecken eben, dass es da so einen Versuch gab und sind eigentlich bis vor kurzem noch von einem Versuch ausgegangen und dachten gar nicht, dass es wirklich eine Videoüberwachung gab. Wir sind nie darüber informiert worden von staatlichen Behörden, von der Polizei oder der Staatsanwalt, als wir eben von diesem Gerücht mitbekommen haben und dann uns auch mit den Nachbarn getroffen haben. Danach haben wir eine Anfrage beim Landesdatenschutzbeauftragten gestellt. Der hat dann wiederum bei der Staatsanwaltschaft und bei der Polizei nachgefragt, die die Antworten massiv verzögert haben, sodass es ungefähr ein Jahr gedauert hat, bis wir dann überhaupt wussten, dass wir überwacht wurden. Insgesamt wurden wir knapp einen Monat überwacht, immer nachts, mit einer Kamera, die auf Bewegungsmelder, also quasi darauf reagiert hat, wer bei uns ins Haus rein und raus geht. Wo genau die stand, wissen wir nach wie vor nicht. Wir gehen davon aus, dass es keine weitere Kamera gibt, aber da die Polizei sich ja offensichtlich nicht meldet, wenn sie irgendwelche so Überwachungsmaßnahmen macht, obwohl das gesetzlich vorgesehen ist, weiß man natürlich nie, was eigentlich gerade aktuell passiert oder was auch schon passiert ist und kriegt das eben nur durch Zufall mit. Und genau das wollen wir auch kanalisieren, dass es neben der Überwachung, die einfach nicht sein kann, dass man einfach die Wohnprojekte, alle Leute, die da rein und rausgehen, überwacht, kann es halt auch nicht sein, dass man, wenn man schon so eine illegale und illegitime Überwachung macht, dass man dann nicht mal danach Bescheid sagt und man sich dann auch juristisch eben dagegen wehren kann. Denn wenn das nie jemand mitkriegt, kann das ja auch nie ein Gericht kontrollieren oder man kann überhaupt gar nichts machen, weil man eben von nichts weiß.
Also was die konkreten Vorwürfe damals anging, ist es wohl so, dass die Polizei dem Datenschutzbeauftragten gegenüber gesagt hat, dass das Verfahren Ende 2016 eingestellt wurde. Von daher nehmen wir mal an, also wenn wir dem mal Glauben schenken können, dass es jetzt nicht weiterging mit der Überwachung, aber wie der Moritz schon gesagt hat, man weiß es einfach nicht. Also heimliche Überwachungen werden in den seltensten Fällen im Nachhinein nochmal bekannt gegeben.
Welche Gründe gab es denn überhaupt, euch da speziell zu überwachen?
Genau genommen gab es eigentlich keine Gründe. Herangezogen wurde, in Tübingen wurden Autos angezündet oder haben Autos gebrannt, was mit uns erstmal überhaupt nichts zu tun hatte, aber die Polizei hat dann irgendwie keinen Ermittlungsansatz gehabt und hat dann geguckt, ah ja, den könnten wir ins Auge fassen und dann haben sie so die üblichen Verdächtigen halt herangezogen und Das sind in Tübingen eben linke Wohnprojekte, also Menschen, die eben, wie ich es gerade beschrieben habe, alternativ ein bisschen anders zusammenleben, nette Infrastruktursachen machen, und die sind dann eben in Traster geraten, und die Polizei hat dann diese Kamera aufgestellt mit der hanebüchenden Begründung.
Das heißt, das Verfahren scheint dann abgeschlossen zu sein, aber es könnte ein anderes Projekt geben, weshalb man dann euch wieder beobachten könnte.
Ja, offensichtlich ist sich die Polizei da auch nicht so schade, die hanebüchensten Konstruktionen herbeizuführen und dann massenhaft Menschen zu überwachen, die damit einfach überhaupt nichts zu tun haben, und eben auch tief in die Privatsphäre und in die Intimsphäre der Menschen einzugreifen. Also je nachdem, wie die Kamera da stand, waren auch Passantinnen, Nachbarinnen betroffen. Möglicherweise hat sie auch in Fenster reingefilmt. Man weiß ja nicht so genau, was da alles auf dem Band der Kamera gelandet ist.
Ihr habt jetzt eine Initiative gestartet, das heißt, wer überwacht wird, kann sich bei euch praktisch melden. Was kann diese Meldestelle?
Na, die Idee war grundsätzlich, dass man ja nie von diesen Überwachungsmaßnahmen mitkriegt oder in den seltensten Fällen überhaupt davon mitkriegt, und wir ja auch nur so durch Zufall davon mitbekommen haben. Der Nachbar war auch erst relativ frisch hergezogen, wir kannten uns noch gar nicht so gut und er wusste am Anfang auch gar nicht, wohin er sich wenden soll. Und dann haben wir eben gedacht, um das den Menschen eben auch einfacher zu machen und eben auch die Lücke, die es da offensichtlich gibt, weil die Polizei eben nicht Bescheid sagt, wenn sie solche Überwachungsmaßnahmen macht, zu füllen, indem wir einfach eine Meldestelle schaffen, an die sich die Menschen, die angefragt werden, ob sie denn eine Kamera bei sich aufstellen wollen, wenden können, damit man eben Bescheid davon bekommt und dann zum Beispiel das auch gerichtlich überprüfen lassen kann, weil wir eben nicht irgendwo leben wollen, wo die ganze Zeit irgendwelche Polizeien unkontrolliert Menschen überwachen können heimlich.
Dürfen die das?
Ja, also es gibt unterschiedliche Kriterien, je nachdem, wie lange die Observation stattfinden soll. Also wie ich weiß, ist es, wenn es unter 24 Stunden ist, kann man tatsächlich ohne richterlichen Bescheid oder richterliche Erlaubnis eine Observation durchführen. Das Problem ist dann gegeben, wenn das eben länger andauert. In unserem Fall war das ein Monat, und wie sich nachher herausstellte, über unsere Anfrage über den Landesdatenschutzbeauftragten gab es keine richterliche Erlaubnis, diese Überwachung überhaupt durchzuführen. Und das Krasse ist halt auch, dass die Staatsanwaltschaft dem Datenschutzbeauftragten gegenüber, die gehen das relativ offen zu.
Das war einfach nachweislich illegal. Also sie haben uns einfach überwacht, und sie können das grundsätzlich natürlich immer machen. Also entweder sie macht es halt wirklich, hält sich an das Recht und macht es dann so, wie sie quasi nach den Regeln, die es eben gibt. Oder sie machen das einfach so, halten sich nicht an die Regeln, und wenn es eben eine heimliche Überwachung ist, dann kriegt ja auch nie jemand davon mit und ein Gericht kann das auch nie überprüfen. Also in dem Fall hat nie ein Richter davon mitbekommen. Wenn man das schon macht, dann sollte man es wenigstens nach den Regeln machen, für die Polizei ja eigentlich stehen sollte.
Jetzt sind diese Regeln gerade in der Änderung begriffen.
Die grün-schwarzen Landesregierung hat einen neuen Gesetzentwurf eingebracht, die das Polizeigesetz ändern soll und eben diese ganzen Überwachungsmaßnahmen massiv ausweiten soll. Ministerpräsident Kretschmann hat dazu gesagt, Zitat, wir gehen an die Grenze des verfassungsmäßig Machbaren. Und der Katalog liest sich auch wirklich gruselig. Es soll Video- und Telekommunikationsüberwachung ausgeweitet werden. Es soll auch eine präventive Telefonüberwachung und eine Quellentelekommunikationsüberwachung geben. Quellentelekommunikationsüberwachung ist ein bisschen ein schwammiges Wort, wo man erstmal vielleicht nichts darunter versteht. Das heißt aber, dass Handys, Smartphones oder Computer quasi mit so einem Staatstrojaner gehackt werden und dann auf den Geräten direkt die Telekommunikation abgefangen wird. Also zum Beispiel, wenn man dann per Skype telefoniert oder mit einem Messenger chattet, dass dann die eigentlich verschlüsselten Daten auf dem Computer direkt abgefangen werden, wo sie ja dann entschlüsselt werden oder verschlüsselt werden und da eben davor Zugriff besteht. Das ist hoch umstritten, weil man dann einfach in die Geräte rein muss. Man muss Sicherheitslücken ausnutzen, um in die Geräte reinzukommen. Macht das ganze Internet dadurch unsicherer, weil man die Sicherheitslücken ja offen behalten will, damit man in die Geräte reinkommt als Staat. Und man ist dann eben auch in dem Gerät drin und kann auf dem Gerät erstmal tun und lassen, was man will. Also man kann da auch einfach Daten drauf verändern, man kann auf andere Daten zugreifen und so weiter und so fort. Die Idee von der Quellentelekommunikationsüberwachung ist, dass man nur diese Kommunikation abgreift, aber man kann eben auch auf alles andere zugreifen. Deshalb ist es technisch gesehen eigentlich Quatsch. Zudem soll aber auch noch allgemein der Staatstrojaner eingeführt werden und die Einführung einer auf Verhaltensmuster scannenden Videoüberwachung, also quasi eine Videoüberwachung, die selbstständig Verhalten analysieren kann und dann Alarm schlägt, wenn es irgendwie Verhaltensmuster sind, die davor im Algorithmus einprogrammiert wurden, dass die irgendwie gefährlich sind, wo wir dann das nächste Problem haben, was auch der Datenschutzbeauftragte, der auch ein Gutachten dazu geschrieben hat, massiv kritisiert. weil die Bürger ja erstmal überhaupt gar nicht wissen, welche Verhaltensmuster jetzt irgendwie wie gedeutet werden. Und die Frage ist halt auch, ja, wie greift das eigentlich in das Leben ein? Wie muss man sich dann verhalten? Ab wann ist dann, wenn man so ein bisschen ein paar Jugendliche zusammen rumbubeln, ist das dann halt schon auffällig? Kommt dann, muss man dann gleich mit der Polizei rechnen, wenn ein altes Ehepärchen sich unterhakt, sieht es dann aus wie ein Taschendieb? Oder einfach, wenn man schnell noch auf die Bahn rennen muss, weil die Türen gleich zugehen. Genau, das sind dann alles Muster, die dann vielleicht darunter fallen können und die dann eben auf einmal...
Das war Fokus Südwest vom 19. Oktober. Ich muss jetzt leider rausgehen. Den Beitrag könnt ihr auf www.rdl.de nachhören. Im Studio war die Maike und die sagt jetzt Tschüss.